Liebe Gemeinde, ein einfacher und schlichter Satz, der die Dinge auf den Punkt bringt, lautet: Hauptsache ist, dass die Hauptsache ist und bleibt. Was ist nun die Hauptsache, das Wichtigste an Ostern? Osterhase, Ostereier, Osterschmuck und Osterbräuche, nach dem Fasten dicke Bäuche. Das mag schön sein und der Seele gut tun. Das gefällt Kindern und Erwachsenen. Das steht bei vielen im Vordergrund, ist einer der Höhepunkte im Jahreslauf und wir brauchen auch solche Höhepunkte, das ist gut. Aber das Wichtigste und die Hauptsache ist das nicht. Das Wichtigste schreibt Paulus in 1. Korinther 15. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag gemäß den Schriften auferstanden ist und dass er von Kephas gesehen wurde, danach von den Zwölfen. Danach ist er von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen worden, von denen die meisten bis heute noch leben, einige aber entschlafen sind. Danach ist er von Jakobus gesehen worden, danach von allen Aposteln. Zuletzt aber von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob es nun ich bin oder jene, so predigen wir und so seid ihr gläubig geworden. Das Wichtigste ist also, Christus ist gestorben für unsere Sünden und auferstanden von den Toten. Wenn man das Christentum in seinem Kern angreifen und aushöhlen will, dann muss man diese beiden Punkte angreifen und in Frage stellen. Und das geschieht in großer Regelmäßigkeit immer wieder von innen und aus. Alle Jahre wieder sind deshalb um die Osterzeit in unseren Medien entsprechende Beiträge zu erwarten. Dieses Jahr zum Beispiel präsentierte die Freie Presse die Thesen von Herrn Lüdemann auf einer ganzen Seite. Gerd Lüdemann ist Professor der Theologie. Ihm gebührt für seine Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit hoher Respekt. Er hat nämlich den Mut, die historisch-kritische Theologie, die in unserer Kirche verbindlich ist und die für den geistlichen Niedergang und die Selbstauflösung der westlichen Kirchen eine Hauptverantwortung trägt, er hat den Mut, diese historisch-kritische Theologie konsequent zu Ende zu denken. Und so ist er kein Christ mehr. Er weiß sich einer Wissenschaft verpflichtet, die sich über Gott stellt, beziehungsweise von Gott gelöst ist. Und das heißt, Gott und dessen Eingreifen wird von vornherein ausgeschlossen. Von daher kommt man zwangsläufig zu gottlosen Ergebnissen. Er weiß sich zum Beispiel dem Analogieprinzip verpflichtet, nachdem alles grundsätzlich wiederholbar sein muss, um wissenschaftlich erschlossen werden zu können. Und damit ist von vornherein ausgeschlossen, dass Gott in Jesus einmalig gehandelt haben kann und ganz einmalig gehandelt hat. Also mit Jesus kann nichts anderes geschehen sein als mit allen anderen Menschen zu allen anderen Zeiten auch. Man kann und darf so Wissenschaft betreiben, keine Frage. Man muss nur wissen und beachten, bestimmte Methoden führen zwangsläufig zu bestimmten Ergebnissen. Wenn ich etwas ausschließe, kann ich es nicht finden. Man kann natürlich auch andere Methoden wählen. Man kann auch anders Wissenschaft betreiben. Und mancher Geschichtswissenschaftler sagt, für den objektiven Forscher ist klar, es gibt kaum ein Ereignis der Geschichte, für das so gute und vollständig dokumentierte Beweise vorliegen, wie für die Auferstehung von Jesus Christus. Und so gibt es selbstverständlich Wissenschaftler, für die die leibliche Auferstehung von Jesus kein Problem ist, sondern zwangsläufig erfolgt sein muss, um bestimmte stattgefundene geschichtliche Ereignisse überhaupt erklären zu können. Von der Biologie her haben wir keine Erklärungsmöglichkeit, das ist klar. Aber geschichtswissenschaftlich betrachtet muss die Auferstehung stattgefunden haben, das ist auch klar. Man kann verschieden Wissenschaft betreiben und dabei verschiedene Methoden anwenden. Und man kann deshalb zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Und das ist keine Frage der Intelligenz. Wer nur eine einzige Art von Methoden und wissenschaftlichem Denken zulässt, trägt ideologische Scheuklappen und betreibt Volksverdummung unter dem Deckmantel der Wissenschaft. Und das gibt es heute gar nicht so selten. Übrigens war Paulus auch kein Dummer, sondern intellektuell außerordentlich begabt und hervorragend ausgebildet. Und er hat Jesus und dessen behauptete Auferstehung ursprünglich radikal abgelehnt. Und er hat den christlichen Glauben mit allen Mitteln der Vernunft und sogar mit Gewalt konsequent bekämpft, bis ihm der Auferstandene selbst begegnet ist und ihn völlig umgekrempelt und eine Kraft in ihm freigesetzt hat, die ihresgleichen sucht. Und dann setzte sich Paulus genauso konsequent für den Auferstandenen Jesus ein, wie er ihn vorher bekämpft hat. Als einer der Menschen von dem Auferstandenen Jesus wegbringen wollte, führt er sie nun zu ihm hin, führt sie zur Mitte, zum Wichtigsten, zur Hauptsache. Christus ist für unsere Sünden gestorben und auferstanden. Und das gemäß den Schriften der Bibel. In diesem Fall sind die Schriften des Alten Testamentes gemeint, die das alles schon vorausgesagt haben. Vieles hat sich heute übrigens in den Vordergrund gedrängt, auch im Christentum, was man alles haben kann und machen kann und was sicher gut ist, aber was nicht in der Bibel steht, was nicht gemäß den Schriften ist. Problematisch wird es, wenn diese Nebensachen zur Hauptsache werden. Und wenn man sich darum streitet, statt eins zu sein und zu bleiben, weil einen die Mitte verbindet. Die Hauptsache, das Wichtigste, ist immer in der Bibel verankert. Um alles andere müssen wir uns nicht streiten. Und was in der Bibel verankert ist, wird dann auch im Leben bestätigt. Dass Jesus gestorben ist nach den Schriften, wird dadurch bestätigt, dass er begraben wurde, schreibt Paulus. Ein Begräbnis besiegelt immer den Tod. Das macht ihn endgültig klar, deshalb ist das Begräbnis nochmal so schwer. Dann ist es endgültig. Und dass Jesus auferstanden ist, gemäß den Schriften, wird dadurch bestätigt, dass er von Hunderten gesehen wurde. Das waren Augenzeugen, die man fragen konnte. Und die waren sich in dem, was sie erlebt haben, so sicher, dass sie sich dafür umbringen ließen, wenn es sein musste. Durch den Auferstandenen hatten sie die Angst vor dem Tod verloren. Da war etwas objektiv passiert mit ihnen. Und übrigens haben nicht Hunderte dieselben Einbildungen und Visionen. Erst recht nicht solche Menschen, die so etwas gar nicht sehen und glauben wollen. Diese vielen Zeugen sind eine objektive Bestätigung in Raum und Zeit für das, was Gott getan hat und was zugegebenermaßen weit über unsere begrenzte Raumzeitdimension hinausgeht. Also, für das Evangelium, für die Mitte, die Hauptsache, das Wichtigste zu Ostern, gibt es Schriftbeweise und geschichtliche Tatsachen, die das bestätigen. Die Schriftbeweise, Voraussagen, die hunderte von Jahren vorher niedergeschrieben wurden, haben sich erfüllt, sowohl bei der Kreuzigung von Jesus als auch in seiner Auferstehung. Die geschichtlichen Tatsachen, die das bestätigen, sind zum einen das Begräbnis des toten Jesus. Und dann war das Grab leer. Das kann man verschieden erklären. Das allein bewirkt auch noch keinen Glauben. Fakt ist aber, dass keiner der Gegner des frühen Christentums den toten Jesus in einem Grab finden konnte. Und die haben bestimmt gesucht. Und geschichtliche Tatsache und Bestätigung ist eben auch, dass es viele, viele Augenzeugen gab, die dem Auferstandenen begegnet sind und ihn gesehen haben und die sich das nicht nur eingebildet haben können. Was machen wir nun damit? Mit der Hauptsache? Oder was macht sie mit uns? Paulus schreibt, das Evangelium wurde euch verkündet. Ihr habt es angenommen, ihr steht darin und ihr werdet dadurch gerettet, wenn ihr daran festhaltet. Dieses Evangelium muss zuerst verkündigt werden in der Erweisung und Kraft des Heiligen Geistes, nicht intellektuell bis zur Unkenntlichkeit verdünnt und wieder aufbereitet über die Köpfe hinweg, sondern einfach und kompakt durch Gottes Vollmacht in die Herzen hinein. Da haben wir heute in unseren Breiten oft ein Problem. Die Ursachen dafür habe ich vorhin angedeutet. Wirkung hat das Evangelium immer, wenn wir das tun, was die Korinther getan haben. Sie haben es angenommen. Man kann auch übersetzen, übernommen, in Besitz genommen. Sie haben es an sich genommen und an sich gezogen, sich angeeignet, sich gemerkt und behalten, sich zu Hilfe genommen und mitgenommen und sich damit verbunden. Was haben Sie so angenommen? Das Evangelium, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Vielleicht kann folgendes Beispiel helfen. Es kann sein, ich habe eine Krankheit in mir und merke das selber und gehe zum Arzt und lasse mir helfen und erhalte so mein Leben und empfange sogar nochmal neu das Leben oder ein neues Leben. Es kann aber auch sein, ich bin ernstlich krank und merke das selbst nicht. Nur der Arzt stellt irgendwann fest und sagt mir, du hast das und das mit diesen und jenen Folgen. Und dafür ist diese und jene Behandlung notwendig, um die Krankheit zu besiegen. Und dann steht die Frage, ob ich das, was der Arzt sagt, annehme, akzeptiere und mitmache, oder ob ich sage, ich fühle mich gut, der Arzt muss spinnen und ich lasse mich nicht drauf ein. Diese Möglichkeiten habe ich. So kann es sein, dass ich selber merke, da ist Schuld vor Gott in meinem Leben, die mich von Gott trennt, die mich ins Verderben bringt, wenn ich nicht durch Jesus Vergebung bekomme. Es kann aber auch sein, ich merke das nicht. Nur Gott, der mich besser kennt als ich mich selbst, der sagt mir das. Vielleicht durch einen seiner Boten. Und dann muss ich entscheiden, ob ich das annehme und akzeptiere, oder ob ich sage, ich fühle mich doch gut, Gott kann mir gestohlen bleiben, der Pfarrer spinnt, die Bibel und die Botschaft der Kirche ist veraltet oder aus anderen Gründen für mich nicht nachvollziehbar. Die Christen in Korinth hatten das angenommen. Unsere Schuld vor Gott ist so groß, dass wir uns selber niemals heil machen können. Aber es gibt ein Heilmittel dafür. Christus ist dafür gestorben. Das nehmen wir in Anspruch und wir leben aus seiner Vergebung. Und Christus ist auferstanden, deshalb gibt es ein neues Leben für uns. Auch das empfangen wir dankbar und voller Vertrauen. Das Evangelium, das Wichtigste, annehmen. Hast du das schon getan? Und dann darin stehen, feststehen, gegründet sein, es zum Fundament machen, zum Lebensfundament, aus dem Evangelium als Existenzgrundlage leben. Es macht mein Leben aus, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist, das ist mein Leben. Denn dadurch bin ich gerettet, heil geworden, jetzt schon. Und für eine ganze Ewigkeit. Mein Leben ist vollständig und ganz und in sich gesund durch die Gemeinschaft, die Verbindung mit Gott, die Jesus mir geschenkt hat, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Und das ist so kostbar, dass ich unbedingt daran festhalten muss, und zwar an der Gestalt, an dem Wortlaut, wie es die ersten Zeugen verkündigt haben. Es gibt daran nichts zu verbessern. Weil niemand so nah an diesem alle menschlichen Möglichkeiten sprengenden Tun Gottes war, wie eben diese Zeugen. Und wenn ich daran nicht festhalten würde, wäre ich vergeblich zum Glauben gekommen, wie Paulus hier schreibt. Dann hätte ich die Hauptsache, das Wichtigste, verloren. Hauptsache ist, dass die Hauptsache ist und bleibt. Christus ist für unsere Sünden gestorben und auferstanden. Das klingt unmöglich und macht doch gerade alles möglich. Ohne die Auferstehung bleibt alles beim Alten und verrottet am Ende. Egal, was für Mühe wir uns geben, wir sind und bleiben verloren. Und Gottes Gnade wäre nur ein leerer Begriff, eine fromme Worthülse. Aber weil Jesus auferstanden ist, deshalb kannst du aufstehen zu neuem Leben, jetzt schon und nach dem Tod erst recht. Was eigene Mühe nie erreicht, schafft Gottes Gnade kinderleicht, neue Menschen. Und wenn die Gnade wirken darf, ist unsere Arbeit nicht vergeblich. Wir sind und bleiben gerettet. Gottes Gnade zeigt sich als die stärkste Kraft. Das geht nicht und gibt's nicht, sagt die Welt. Geht nicht, gibt's nicht, sagt Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.